Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 48. Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Die heutige Ausgabe steht ganz im Zeichen des Führungswechsels bei der größten Bank Oberösterreichs, der Raiffeisen Landesbank. Mit 1. Mai hat Reinhard Schwendbauer das Zepter von Heinrich Schaller übernommen und ich begrüße ihn heute sehr herzlich im Studio der Oberösterreichischen Nachrichten, um mit ihm über seine Person, seine Bank und über das Geldleben der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Schwendbauer.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Schwendbauer, war es Ihr Berufswunsch, Chef einer Bank zu werden?
Definitiv nicht. Ich bin in sehr einfachen Verhältnissen im Süden von Oberösterreich aufgewachsen.
Kirchdorf, Micheldorf?
In Kirchdorf, ja. War die Bezirkshauptstadt, bin ich geboren, aufgewachsen in Micheldorf, in einem Forstgut. Und meine Mutter hatte dort eine Dienstwohnung. Und es waren sehr einfache, aber sehr gute Verhältnisse. Aber in eine höhere Bildung, an eine Weiterbildung, war eigentlich nicht zu denken. Ich habe das der Hartnäckigkeit meiner Volksschullehrerin zu verdanken, die meine Eltern so lange gequält hat, genervt hat und dann überredet hat, dass ich aufs Gymnasium durfte. Da habe ich das erste Mal gemerkt, Leistung lohnt sich. Und das hat sich dann durchgezogen bis zu meinem Studium hier in Linz.
In welchem Gymnasium haben Sie maturiert?
In Kirchdorf an der Krems. Ich habe 4 Jahre Unterstufe Gymnasium gemacht und dann bin ich in die Handelsakademie gewechselt. Und dort habe ich dann 1991 maturiert. Und nach dem Präsenzdienst, auch in Kirchdorf an der Krems, bin ich dann an die JKU gewechselt und war dann dort bis zu meinem Abschluss 1997 auch studieren und wollte dann Steuerberater werden. Habe aber dann bei einer Podiumsdiskussion, die ich nebenbei dort organisiert habe, eine Wirtschaftsdiskussion, wo auch Ludwig Scharinger am Podium war, Ludwig Scharinger kennengelernt. Und nach dieser Diskussion, das hat ihm scheinbar gefallen, hat er mich angesprochen, ob ich nicht in die Bank kommen möchte.
Da haben Sie
ein zufälliger Weg.
Da haben Sie einen Job übernommen, um die Sie nicht alle beneidet haben, weil er mit extrem viel Arbeit und Stress verbunden ist. Sie waren in der Direktion, Leiter der Direktionen von Ludwig Scharinger und haben quasi auch sein Arbeitspensum mitgeteilt, also quasi rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Was haben Sie von Scharinger gelernt und wollen Sie ein zweiter Scharinger werden?
Von Ludwig Scharinger habe ich sehr viel gelernt, vor allem Dingen der unbändige Einsatzwille für die Sache, die Begeisterung für die Weiterentwicklung der Raiffeisen Landesbank, aber weit darüber hinaus auch der Landeshauptstadt und des Bundeslandes. Das war hochspannend, hier Teil dieses Wirkens damals zu sein. Ein zweiter Scharinger. Ich glaube, wenn man die Zeit Ludwig Scharinger sieht und die großen Erfolge, die sich auch in den Zahlen gemessen haben, aber dann auf der anderen Seite seinen Nachfolger sieht, Heinz Schaller, und ich maße mir das an zu sagen, und ich glaube, das weiß jeder, eine total unterschiedliche Persönlichkeit auch zu Ludwig Scharinger. Und auch er war höchst erfolgreich. Von 30 auf 50 Milliarden hat er die Bank von der Größe her gebracht. Und ich glaube, da sieht man ganz gut, man muss nicht dieselbe Person sein, man muss sein eigenes Verständnis entwickeln, um die Bank weiterentwickeln zu können. Und ich hoffe, da finde ich meine eigenen Fußstapfen.
Sie haben ja keine lineare Bankkarriere absolviert, sondern Sie haben nach diesem Direktionsjob bei Ludwig Scharinger in ein ganz anderes Metier gewechselt. Sie sind in ein Ministerbüro gegangen zu Landwirtschaftsminister Willy Molterer und anschließend waren Sie bei Capgemini und letztlich bei FinAdvice geschäftsführender Gesellschafter. Was haben Sie in diesen Funktionen gelernt, was Sie jetzt brauchen können?
Einerseits in Wien bei Minister Molterer die politische Entscheidungslogik, wie sie in Österreich passiert, was hochspannend ist, was man nicht mitbekommt, wenn man jetzt selbst einmal hinter den Kulissen war. Die internationale Bankberatung bei Capgemini Und vor allen Dingen, und das hat am meisten geprägt, auch in Vorbereitung auf meine Funktion dann, 10 Jahre Geschäftsführer der Finetwise. Die Finetwise ist ein internationales Unternehmen, das Unternehmen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen berät.
Sie haben dann in die Raiffeisen Landesbank gewechselt, sind Beteiligungsvorstand geworden, haben also Ihre Erfahrungen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen hier gut nutzen können. Wenn man sich jetzt anschaut, die Raiffeisen Landesbank hat ein Geschäftsmodell, das nicht nur auf dem Bereich Bankgeschäft, das reine Bankgeschäft beruht, sondern auch ein sehr großes Beteiligungsgeschäft von der Voestalpine über die Energie AG. Wie wollen Sie dieses Geschäft weiterentwickeln? Welche Fußabdrücke wollen Sie als RLB-Vorstandsvorsitzender hinterlassen?
Sie haben schon angesprochen, das Geschäftsmodell von Raiffeisen Oberösterreich ist ein sehr, sehr breites. Und in Wahrheit ist es ein Dreieck, so sollte man es sehen. Es gibt die starken Raiffeisenbanken, 66 an der Zahl. Dann gibt es die Raiffeisen Landesbank als Top 5 Bank Österreichs. Und als dritter Teil gibt es derzeit rund 350, 360 Beteiligungen der Raiffeisen Landesbank im Unternehmensbereich. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und das Ziel in den nächsten Jahren ist auf jeden Fall, dieses Dreieck gleichzeitig weiterzuentwickeln. Das heißt natürlich auch, dass wir im Beteiligungsbereich weiter wachsen wollen, genauso wie in der Gesamtbank mit all ihren Aktivitäten und auch die Raiffeisenbanken in Oberösterreich dabei unterstützen wollen, ebenfalls dementsprechend wachsen zu können.
Raiffeisen, das gehört ja quasi zur DNA eines Landes. In den Gemeinden hat es früher geheißen, der Pfarrer, der Bürgermeister, der Schuldirektor und der Raiffeisenchef, das ist so das Kleeblatt einer Gemeindeführung. Inwieweit hat sich das verändert? In welche Rolle spielt Raiffeisen in den Gemeinden und auf dem Land?
Ich wollte dieses Kleeblatt ergänzen als Steuerberater, aber dazu ist es nicht gekommen. Das ist natürlich alles im Wandel der Zeit zu sehen. Das war früher so, hat sich natürlich etwas geändert. Aber grundsätzlich ist nach wie vor so, von unserer DNA her, wir wollen draußen am Land Wertschöpfung schaffen und die Regionalität stärken. Und das gelingt uns seit jetzt 1889 hier in Oberösterreich. Und daran wollen wir festhalten. Es ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich auch das Wichtigste in unserem Tun, nämlich der Kunde, verändert sein Verhalten, geht weniger in die Bankstellen, macht sehr viel mehr natürlicherweise online und digital. Und so müssen wir uns auch weiterentwickeln. Da denken wir aber nicht so sehr an große Schließungswellen, sondern eher, welche Aufgaben können wir zusätzlich in den rund 350 Bankstellen vor Ort in Oberösterreich übernehmen, um weiterhin dort für die Daseinsvorsorge sowohl im finanziellen Bereich, aber vielleicht auch in anderen Bereichen tätig sein zu können.
Die Zahl der Filialen ist ja geringer geworden. Die Raiffeisenbanken haben sich zum Teil zusammengeschlossen. Ja. Ist das eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren linear weitergehen wird?
Linear glaube ich nicht. Wir hatten noch vor rund 25 Jahren 170 Raiffeisenbanken, Selbstständige in Oberösterreich. Heute haben wir 66. Und hier wird es noch die eine oder andere Fusion geben. Aber das Ziel ist nicht, Fusionen weiter voranzutreiben, sondern eher versuchen, mit den Raiffeisenbanken vor Ort Lösungen zu finden, wo wir den Raiffeisenbanken auch Arbeit abnehmen im Hintergrund, damit sie weiter vor Ort selbstständig, vor allen Dingen, das ist das wichtige Wort, selbstständig tätig sein können.
Das wird wahrscheinlich auch die Digitalisierung betreffen, die sich ja gerade im Bankbereich jetzt massiv beschleunigt. Wie wird denn Raiffeisen Oberösterreich in 10, 15 Jahren ausschauen, wenn man sich das vor allem aus dem Gesichtspunkt der Digitalisierung vor Augen führt?
Da muss ich Ihnen eine ganz ehrliche Antwort geben, das weiß ich nicht. Aber wir arbeiten daran, von der Kundenseite her. Wir müssen ja wirklich die Kundenbedürfnisse analysieren und voraussehen in den nächsten 10, 15 Jahren. Dazu haben wir jetzt ein eigenes Projekt aufgesetzt, das wir jetzt mit Anfang Mai auch in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich starten. um genau das für uns auch zu erforschen mit internationalen Beratern auch, was sind die wirklichen Bedürfnisse und worauf müssen wir uns einstellen, damit wir unser Bankstellennetz so weit wie möglich in Oberösterreich erhalten können.
Die Banken stehen ja in der Gunst der Konsumenten nicht an oberster Stelle. Es gibt immer wieder Klagen darüber, dass man sich übervorteilt fühlt, dass gute Konditionen später weitergegeben werden als schlechte. Was müssen die Banken verändern, um vielleicht ihr Image zu verbessern?
Ich glaube, die Banken haben aus der Vergangenheit immer sehr zurückhaltend kommuniziert. Ich glaube, wir müssen hier offener, transparenter werden, den Menschen auch erklären, was hier passiert, welche Werte wir schaffen, beziehungsweise auch wenn wir Gewinne machen, was für ein Privatunternehmen legitim sein muss, wofür wir diese Gewinne einsetzen. In Wahrheit bleibt bei Raiffeisen alles innerhalb des Bankenkreislaufes. Das heißt, wir erhöhen das Kapital dadurch und dadurch können wir mehr Kredite vergeben. Und das ist eigentlich das Ziel. Ich glaube, die Transparenz ist das Hauptthema, weil immer wenn man nicht genau weiß, was hinter den Kulissen passiert, dann wird man unsicher. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel dafür. Daran müssen wir in Zukunft sicher intensiv arbeiten.
Und weil wir schon über die Beteiligungen gesprochen haben, Sie sind größter Miteigentümer der Voestalpine, Sie sind bei der Energie AG, bei der AMAG, bei den Salinen sehr stark engagiert und Sie haben gesagt 360 Beteiligungen, da zähle ich jetzt nicht alle auf. Aber wie soll es hier weitergehen? Wollen Sie das Beteiligungsreich von Raiffeisen noch vergrößern?
Wir werden es weiterentwickeln. Man muss bei uns zwei Ströme unterscheiden. Das eine sind die strategischen Beteiligungen. Da gehören natürlich die Standortbeteiligungen oder Standortsicherungsbeteiligungen, die Sie gerade erwähnt haben, dazu. Wo wir immer da waren, wenn uns jemand gerufen hat, wir sind hier nicht aktiv unterwegs, dass wir Leitbetriebe in Oberösterreich, in Österreich halten, wie vor kurzem auch, und da sieht man, dass wir es auch weiterentwickeln, Rosenbauer, wo ich sehr froh bin und auch sehr stolz darauf bin, dass das unserer Mannschaft gelungen ist, hier eine österreichische Lösung zu schaffen. Dort werden wir nicht proaktiv sein, aber wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit, wenn solche Situationen entstehen. Wir werden sehr wohl weiter wachsen in diesem strategischen Bereich, in den Geschäftsfeldern, die wir dort definiert haben. Da gibt es alte und neue, zum Beispiel die Lebensmittel, wohlbekannt Vivatis, EFCO. Jetzt auch im Tofu-Bereich sind wir sehr stark eingestiegen. Oder in Geschäftsfelder, die wir, wie gesagt, neu definiert haben, wie Gesundheit oder auch Energie. Dort wollen wir sehr selektiv weiter wachsen und das auch weiter ausbauen. Und ganz wichtig noch der Private Equity Arm, unsere Investor AG, wo wir bei mittelständischen Unternehmen auf Zeit mit Eigenkapital helfen, um besondere Situationen im positiven Sinne zu lösen, wie Unternehmensnachfolgen, Expansionen von Unternehmen, Übernahmen und unter Umständen manchmal auch Erbstreitigkeiten oder Eigentümerstreitigkeiten, die wir dann gemeinsam auflösen und auf Zeit als Eigentümer dabei sind.
Sie sind jetzt, werden nicht nur Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Sie übernehmen auch einige Aufsichtsratsfunktionen. Es ist gerade publik geworden, dass Sie Aufsichtsratsvorsitzender der Salinen AG werden, an der Sie auch beteiligt sind. Werden Sie auch in den Voestalpine Aufsichtsrat einziehen?
Das ist der Plan. Ich werde mich, ich glaube, am 2. Juli der Wahl stellen in der Hauptversammlung und hoffe, dass ich dort dementsprechend auch gewählt werde.
Ihr Vorgänger Heinrich Schaller war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Werden Sie sich als Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender bewerben?
Ich werde mich für dieselbe Position bewerben, die auch bereits Heinz Schaller innehatte, nämlich für den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat.
Okay. Sie haben die Beteiligungen als Agenda in Vorstand abgegeben und haben dafür Gerald Eichhorn in den Vorstand geholt, der die WAG geführt hat, auch eine wesentliche Beteiligung der Raiffeisen Landesbank. Wer übernimmt denn jetzt die WAG?
Da sind wir derzeit in Gesprächen. Da werden wir sicher eine sehr gute Lösung finden in den nächsten Wochen, Monaten.
Raiffeisen hat jetzt eine Zeit hinter sich, wo der Generaldirektor noch da war und der neue aber auch schon da war und präsent war. Jetzt ist ein Schnitt gemacht worden, mit 1. Mai sind Sie offiziell auch Vorstandsvorsitzender. Was werden Sie denn intern bei Raiffeisen ändern?
Wir haben bereits in dieser von Ihnen angesprochenen Vorbereitungsphase sehr viel initiiert. Einerseits mit der neuen Geschäftsverteilung im Vorstand, die seit 1. Mai gilt. Und mit dieser neuen Geschäftsverteilung, wo wir sehr viele Bereiche im Haus auch in andere Verantwortlichkeiten gelegt haben, man muss sich das so vorstellen, mehr als 1000 Mitarbeiter der Raiffeisen Landesbank haben in den letzten Tagen die Vorstandszugehörigkeit gewechselt. Das heißt, alleine dadurch bringen wir hier sehr viel Impulse, sehr viel Bewegung auch ins Unternehmen. Und was hier auch ganz besonders wichtig ist, wir haben uns definiert und werden in Zukunft aufgrund dieser neuen Organigrammsituation mit 4 Marktvorständen antreten. Und das soll auch die neue Ausrichtung zeigen. Stark in den Markt wirken und dort nah am Kunden zu sein.
Mhm. Raiffeisen ist geprägt von einer 3 stufigen Struktur. Sie haben schon gesagt, die Raiffeisenbanken, die auf einer genossenschaftlichen Basis fungieren, dann die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und dann als Enkeltochter der Raiffeisenbanken, die Raiffeisenbank International. Sind Sie dafür, dass dieses Konstrukt beibehalten wird und ist das noch zeitgemäß?
Das Konstrukt ist insofern besonders zeitgemäß, weil es uns dadurch ermöglicht, sehr viele Eigenverantwortung ganz nahe am Kunden zu halten, nämlich auf der Primärebene, wie wir sagen, bei den Raiffeisenbanken. Wir können dieses Konstrukt oder diese Struktur aber nur dann erhalten, wenn wir viel stärker in Kooperationen gehen. Und zwar im Hintergrund die Abwicklung bündeln, wenn wir in allen Themen, die heute auch schwierig aufgrund der Regulatorik alleine zu leisten sind, wie Geldwäsche, Compliance-Aktivitäten. Wenn wir da zusammenarbeiten, einerseits sehr umfassend im eigenen Bundesland zwischen der Raiffeisen Landesbank und den Raiffeisenbanken, andererseits sehr intensiv mit den anderen Raiffeisen Landesbanken und selektiv auch mit der RBI, dort wo es Sinn macht.
Mhm. Die RBI ist jetzt in den vergangenen Jahren stets in der Öffentlichkeit gestanden, nicht zuletzt wegen ihrer Russlandgeschäfte. Was sollte man denn bei der RBI verändern?
Es ist sehr schade, dass die sehr positive Entwicklung der RBI massiv überschattet wird, natürlich durch ihre Positionierung in Russland. Verändern sollte man immer und laufend. Ich glaube, das ist ein dynamischer Prozess. Wir werden sehen und wir hoffen sehr stark auf eine baldige, vielleicht auch einen provisorischen Frieden in der Russland-Ukraine-Krise. Vielleicht können wir dadurch die Situation dort auch neu bewerten. Vielleicht sollten wir noch mehr auch in andere Märkte derzeit hinausstrahlen. Aber leider bindet genau dieses Thema derzeit sehr viele Ressourcen.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zu Raiffeisen und Oberösterreich. Raiffeisen ist auch ein gesellschaftspolitischer Faktor. Sie haben es schon angeschnitten, wenn es wirklich gekriselt hat, dann ist Raiffeisen auch da gestanden und hat geholfen. Als es zum Beispiel darum ging, die Zerschlagung der Voestalpine zu verhindern, da ist Raiffeisen als Investor auch eingestiegen. Sie selbst sind blendend vernetzt, auch politisch. Sie sind, wie der Landeshauptmann, auch Mitglied der CV-Verbindung Severina. Wie hilfreich ist es da, so verbunden zu sein?
Es ist immer hilfreich, verbunden zu sein und sich in Oberösterreich gegenseitig gut zu kennen. Das hat eigentlich mit der Mitgliedschaft in einer CV-Verbindung wie bei der Severina nichts zu tun. Aber ist sehr wohl auch sehr hilfreich, in einer CV-Verbindung wie die Severina zu sein. Aber eher zu Zeiten des Studiums, weil man lernt dort wirklich intensiv. Und das kann Ihnen wahrscheinlich jedes Mitglied und alle, die Sie dort auch kennen, bestätigen, dass man gerade dort das Rüstzeug und das Werkzeug bekommt, indem man Veranstaltungen organisiert, indem man seine Meinung in Diskussionen durchsetzen muss, das einem später hilft. Dass es dann in der Karriere sehr viel hilft. Es ist eine größere Legende und ein Mythos. Da zählt die Leistung. Und alle, die auch in ihrer Zeitung sehr oft in diesem Zusammenhang prominent schon genannt wurden, alle, da bin ich überzeugt davon, ich kenne die Herren natürlich alle, sind Kraft ihrer Leistung in ihre Positionen gekommen und nicht aufgrund einer Mitgliedschaft.
Ist klar. Wie würden Sie Kunden antworten, die sagen, Raiffeisen ist eine schwarze Bank?
Dann würde ich zuerst einmal sagen, ich hoffe, Sie meinen die schwarzen Zahlen, die wir Gott sei Dank immer schreiben.
Das werden die Kunden möglicherweise nicht gemeint haben.
Sollten Sie das nicht gemeint haben, glaube ich, wir haben einen ganz klaren Auftrag aus der Raiffeisen-DNA und auch von unserem Aufsichtsrat. Wir sind eine gesellschaftspolitische Kraft. Wir haben einen gesellschaftspolitischen Auftrag, einen regionalpolitischen Auftrag und einen sozialpolitischen Auftrag, aber sicher keinen parteipolitischen. Aus der Historie aus hat sich hier natürlich sehr viel Verknüpfung und Überschneidung ergeben. Alleine, dass wir aus der Landwirtschaft kommen, dass wir eigentlich aus dem Landtag heraus gegründet wurden vor über 125 Jahren, rund 125 Jahren. Und da hat sich das eine oder andere ergeben oder auch Personenidentitäten, das stimmt. Aber Raiffeisen an sich, und ist mir ganz wichtig, das werden wir in Zukunft auch so beibehalten, hat hier keine, wie immer geartete, parteipolitische Funktion. Und ich glaube, sowohl Ludwig Scharing, über den wir heute schon gesprochen haben, hat gezeigt, dass man weit über Parteigrenzen hinaus tätig sein kann und muss. Genauso wie auch Heinz Schaller hier sehr neutral war, dass man nur gemeinsam da ans Ziel kommt.
Aber Anknüpfungspunkte gibt es ja zum Beispiel, die OE Wohnbau ist eine Wohnbaufirma, die sowohl Raiffeisen als auch der ÖVP gehört. Also da gibt es ja
Es gibt natürlich viele Anknüpfungspunkte und wie gesagt, aus der Historie aus, das kommt auch schon vor einigen Jahrzehnten, wo wir als Partner tätig sind. Das stimmt schon, aber wie gesagt, als Partner auf der einen Seite die ÖVP und auf der anderen Seite Raiffeisen.
Aber Ludwig Scharing hatte schon keine Berührungsängste zu roten, grünen oder blauen Politikern. Diese Berührungsängste sind Ihnen auch fremd.
Absolut.
Gehen vielleicht noch zur allgemeinen Lage Oberösterreich zurück. Sie übernehmen eine Bank mit einer Bilanzsumme von 50 Milliarden Euro. Damit ist das durchaus vergleichbar mit einem Gebilde wie dem Land Oberösterreich. Wenn Sie jetzt Oberösterreich anschauen, Oberösterreich hat jahrelang als Vorzeigebundesland gegolten, weil es eine starke Industrie hatte, eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Und genau diese Struktur wird uns jetzt ein bisschen zur Last. Wo müsste Oberösterreich ansetzen, sich wieder etwas selber aus dem Sumpf zu ziehen?
Ich glaube, erstmal sehe ich das genauso, dass unser Erfolgsmotor in Oberösterreich ist die starke Industrie, ist der starke Mittelstand, der vor allen Dingen auch von starken Exporten lebt. Diese starken Exporte, einerseits nach Deutschland, aber jetzt, wie wir auch sehen, nach Amerika, sind derzeit leider ein bisschen ein Hemmschuh, besonders auch die starke Abhängigkeit von der Automotive-Industrie in Deutschland. Da haben wir natürlich Themen. Ich glaube, dass aber ein breiter Teil der Industrie, wir sehen das auch in unseren eigenen Unternehmensbeteiligungen, sehr diversifiziert ist und man kann es nicht über einen Kamm scheren. Was ich aber glaube, ist, was wir tun können, und das gilt für uns als Banken, aber es gilt auch für die Wirtschaft, wir müssen die Wirtschaft massiv entlasten. Wir müssen sie entlasten, einerseits von der Bürokratie, eine sehr starke Deregulierungskampagne und Aktivität entwickeln. Ansonsten ersticken unsere Betriebe in der Bürokratie. Wir als Banken können davon ein Lied singen. Unsere Regulatorik ist noch viel schärfer. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müssen wir Aktivitäten setzen, die wirklich die Stimmung im Land fördern und auch Anreize bieten zu investieren. Da muss man, glaube ich, auch unsere Förderkulisse, unser Fördersystem so umbauen, dass es eher in diese Richtung geht. Derzeit ist sehr viel Gießkanne dabei, um wenig wirklich Zielgerichtetes.
Die Oberösterreicher und die Österreicher gelten derzeit als Angstsparer. Die Sparquote hat sich innerhalb kürzer Zeit von 8% auf 12% erhöht. Das heißt, die Leute halten sich zurück mit dem Konsum. Was muss denn passieren, damit die Menschen wieder konsumieren?
Es braucht eine positivere Grundstimmung. Ich hoffe auch, dass die Zinssenkungen, weil es wird ja nicht nur das Ersparte dann notwendig sein und bei größeren Investitionen natürlich auch Kredite. Ich glaube und hoffe schon, dass die Zinssenkung, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat, auf den Leitzinssatz von 2,25, beziehungsweise auch die Zinssenkungen oder zumindest einmal die Zinssenkung, die im Juni kommen wird, da sind sich die Experten sehr einig, doch nochmal Impulse setzen werden. Wenn wir den Euribor weit unter 2% dann sehen, dann glaube ich, wird das schon noch Impulse schaffen. Und es braucht eine grundsätzliche Aufbruchsstimmung im Land. So langwierige Regierungsverhandlungen mit Ups and Downs und hoher Unsicherheit helfen ja auch nicht. Ich hoffe, das wird in Zukunft auch wieder anders.
Vielleicht zum Abschluss noch zwei persönliche Fragen. Erstens, worauf freuen Sie sich in Ihrer Funktion am meisten? Und zweitens, wie entspannen Sie sich privat?
Am meisten freue ich mich jetzt nach dieser sehr langen Vorbereitungszeit, die Gott sei Dank sehr gut mit Herrn Schall über die Bühne gegangen ist, darauf mit den Mitarbeitern jetzt direkt in Kontakt zu treten und auch in diesem neuen Vorstandsteam, in diesem neuen Organigramm arbeiten zu können, zu starten und entspannen. Da gibt es bei mir nur zwei Punkte. Das eine ist die Familie, die mir da großen Rückhalt gibt, und das andere ist die Natur, wo ich mich auch aufgrund dessen, dass ich in einem Fußgut aufgewachsen bin, am meisten entspannen kann.
Gut. Herr Schwemper, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Gespräch, wünsche Ihnen in Ihrer neuen Funktion alles Gute. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.